hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten Podcast in der Reihe Springer Medizin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und heute geht es um Impfen. Herbstzeit ist Impfzeit. Wir alle reden wieder über die ansteigenden Zahl von Covid-Patienten. Irgendwann kommt auch wieder die Grippewelle. Hier in München haben wir gerade die Wiesenwelle überstanden, wobei offenbar Covid und Influenza da keine Rolle gespielt haben, sondern Rhinoviren oder Parainfluenza-Viren. Heute geht es, wie gesagt, ums Impfen. Und ich konnte mir zum Glück einen Experten dazu einladen, den Professor Klaus Überler aus Erlangen. Herr Überler ist Virologe und kein Internist. Und vielleicht kriege ich ein paar Zuschriften deshalb, weil wir haben uns ja als Internisten manchmal in der Corona-Pandemie über die Virologen geärgert, wenn es um Masken ging oder anderes. Bei Klaus Überler ist das was völlig anderes. Der ist nämlich seit 2017 Mitglied der Ständigen Impfkommission und zuletzt auch ihr Vorsitzender gewesen. Also niemand versteht so viel von evidenzbasierten Empfehlungen für Impfungen wie Professor Klaus Überler. Er stammt aus Einbeck, da wo das Bier herkommt. Er ist in ganz vielen Städten Mainz, Ulm, München groß geworden. Er hat sich in Berlin promoviert am Institut für Immunologie, ursprünglich mit einer immunologischen Arbeit. Er war dann am Dana-Farber Cancer Institute in Harvard und nach Habilitation an der Friedrich-Alexander-Universität hatte er zunächst eine Professur in Leipzig. Dann war er Chef der Virologie am Institut von 2001 bis 2015 an der Ruhr-Universität Bochum. Und seit 2015 bekleidet er die Professur für Virologie am Virologischen Institut des Universitätsklinikums Erlangen. Lieber Klaus, danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Ja, lieber Markus, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich habe schon erwähnt, ganz viel wird wieder diskutiert. Wann impfen, gegen was impfen, was uns die letzten Jahre beschäftigt hat, ist natürlich in allererster Linie die Covid-Pandemie. Wir sehen auch bei uns im Klinikum heute wieder 20 Patienten, die stationär sind, nicht wegen einer Covid-Infektion, aber immerhin mit einer Covid-Infektion, wo wir dann zumindest das Maskentragen wieder ganz konsequent üben, wie wir das eigentlich immer im Patientenkontakt tun sollten. Aber jetzt wird auch wieder geimpft. Auch unsere Betriebsärzte impfen wieder gegen Covid. Was hat sich geändert an der Impfbegeisterung, die wir am Anfang der Covid-Epidemie hatten, wo wir wirklich durchschlagende Erfolge durch die Impfung hatten? Wie sinnvoll ist die Impfung heute? Wie hat sich das Spektrum geändert? Und wer sollte sich wirklich impfen lassen?
Also zunächst mal ist es so, dass wir im Moment aktuell schon wieder eine sehr hohe SARS-CoV-2-Infektionsaktivität haben.
Wir sehen das ja im Abwasser auch in München, ne?
Genau, also wir sehen das eben sehr schön bei dem Abwassermonitoring. Und da findet man jetzt schon ungefähr halb so viel SARS-CoV-2-Viren wie zur Spitze des letzten Winters. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Aktivität. Aber das Schöne ist, dass eben lange nicht so viel jetzt stationär zum Beispiel wegen ihrer Coronavirus-Infektion behandelt werden müssen, sondern das ist eher dann so ein Beifang, wenn man im Prinzip die Untersuchung macht im Krankenhaus und findet es dann.
Woran liegt das, dass wir alle geimpft sind oder dass wir alle schon Covid hatten? Oder?
Beides. Ich glaube, es ist die jetzt praktisch jeder hatte jetzt schon 1, 2, 3 Infektionen, ist mehrfach geimpft. Und das führt jetzt einfach dazu, dass wir eine sehr, sehr umfassende Bevölkerungsimmunität hat, die uns eben dann vor diesen schweren Verläufen schützt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit jetzt die Pathogenität, also die Gefährlichkeit der gerade zirkulierenden Varianten wirklich niedriger ist, als wir das initial hatten. Ich glaube, ein Großteil liegt wirklich an der Bevölkerungsimmunität. Und dementsprechend war ja deine weitere Frage, wer sollte sich jetzt impfen lassen? Das sind eben die Personen, die jetzt besonders gefährdet sind. Wir wissen, dass der Impfschutz auch nicht sehr lange anhaltend ist, wenn es darum geht, vor einer symptomatischen Infektion zu schützen. da sieht man schon innerhalb von 3 Monaten einen deutlichen Abfall nach der Impfung, was der Schutz vor der Infektion betrifft. Aber sehr viel wichtiger ist ja wirklich der Schutz vor schweren Erkrankungen. Und das sind eben da vermutlich dann andere Immunmechanismen, die diesen Schutz vor schwerer Erkrankung machen. Und dementsprechend ist dieser auch länger anhaltend. Und in der Zusammenschau geht man eben davon aus, dass es jetzt sinnvoll ist für über 60-Jährige und Personen mit Risikoerkrankungen, sich einmal im Jahr letztlich im Herbst zu impfen.
Eure Empfehlung ist ja noch vom Anfang dieses Jahres. Hat sich da was geändert, jetzt durch neue Varianten oder sowas?
Die Empfehlung ist letztlich so, die von der WHO empfohlenen Varianten für die Impfung zu verwenden. Und damit ist immer eine automatische Anpassung an die gerade zirkulierenden Varianten gegeben. Man muss dabei allerdings halt berücksichtigen, dass man natürlich einen Vorlauf braucht. Dementsprechend werden die Impfstoffe dann so im Mai, Juni letztlich immer angepasst auf dem, was man vermutet, was dann im Winter zirkuliert.
Ist das im Moment so, dass die aktuelle Variante von dem im, ich weiß nicht, Januar designten und im Juni hergestellten Impfstoff erfasst wird? Oder ist das schon wieder obsolet, was ja mal passieren kann?
Initial wurde die sogenannte JN1-Variante letztlich empfohlen. Es zirkuliert jetzt eine KP3-Variante neben KP2. Und die Aminosäureunterschiede oder die Unterschiede zwischen den zirkulierenden Varianten sind jedoch im Prinzip nicht mehr sehr groß. Also die unterscheiden sich in 3 Aminosäuren letztlich zu dem JN1-Impfstoff. Und insofern geht man davon aus, dass insbesondere der Schutz vor schweren Erkrankungen jetzt durch einen JN1-Impfstoff auch gegenüber KP2- und KP3-Varianten gut gewährleistet ist.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, der Schutz gegen Ansteckung ist nicht sehr hoch und nicht sehr lang. Der gegen eine schwere Erkrankung mit Fieber und möglicherweise stationärer Behandlungspflichtigkeit ist dagegen sehr gut.
Der ist zumindest für ein Jahr dementsprechend da. Bei Jüngeren gehen wir eben davon aus, dass da dann auch kein gesondertes Risiko letztlich besteht, wenn die letzte Impfung länger als ein Jahr her ist. Wir haben ja beim SARS-Coronavirus 2 eine sehr, sehr starke Altersabhängigkeit in der Schwere der Erkrankung gesehen, wie wir das bei anderen Erkrankungen nicht immer so sehen. Und deswegen ist eben insbesondere die Impfung erforderlich, je älter die Patienten letztlich sind.
Wir reden ja gleich noch über Influenza, ein ganz altes Thema. Wir hatten, ich glaube 2017, 27.000 Tote in Deutschland, hatten dann gehofft, dass Corona nicht mehr Todesopfer fordert. Es wurde aber mindestens um das Vierfache übertroffen, wenn nicht mehr. Und jetzt wird diskutiert vom Zeitpunkt her, soll man jetzt beide zusammen impfen? Oder sollte man einen Abstand halten? Also zusammen bedeutet ja immer, man muss nur einmal zum Arzt oder zum Betriebsarzt, jedenfalls bei unserem LMU-Klinikum. Oder zieht man die besser auseinander? Wie ist denn die saisonale Ausbreitung oder die Verbreitung zwischen Corona und Influenza? Sind die konkordant oder ist das nicht der Fall?
Die sind unabhängig voneinander und wir sehen im Moment eben die Situation, dass wir schon eine sehr, sehr hohe Coronavirus-Aktivität haben in dem Sinne, wie wir das eben aus dem Abwasser auch sehen, dass aber Influenza im Moment noch kein Problem darstellt. Das heißt, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Neigung da, dass dann Impfungen nicht durchgeführt werden, wenn sie nicht im Herbst durchgeführt werden. Und das ist dann im Prinzip die Abwägungssache, ob man jetzt lieber bequem ist und jetzt beide Impfungen gibt oder im Prinzip sagt, gut, ich fange jetzt mit der Coronavirus-Impfung an, weil das im Moment ist aktuell stark zirkuliert. Und verzögere im Prinzip die Influenza-Impfung noch um 1-2 Monate, um dann eben den optimalen Schutz zu dem Zeitpunkt zu haben, in dem die Influenza dann auch wirklich hochkommt.
Bei Influenza haben wir ja Erfahrung damit, dass sich der Typ oder die Varianten jedes Jahr ändern und der Impfstoff dann immer angepasst werden müssen. Wann erwarten wir denn den Peak der Influenza-Welle?
Normalerweise ist der Peak der Influenza-Welle eher erst um die Weihnachtszeit oder Anfang des nächsten Jahres. Also insofern haben wir da noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, das kann sich auch von Jahr zu Jahr letztlich ändern.
Und wie lang zieht er sich ins nächste Jahr hinein?
Das kann sich dann im Prinzip bis Februar, März, manchmal sogar noch Anfang April hineinziehen.
Da sehen wir ja auch Typenveränderungen jetzt in diesem Jahr, was Influenza betrifft. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung, dass aufgrund der vielfältigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen während der Pandemie einer der Influenza-B-Virus-Varianten letztlich verschwunden ist aus der menschlichen Bevölkerung. Wir finden die sogenannte Yamagata-Linie des Influenza-B-Virus nicht mehr. Und dementsprechend werden jetzt auch die Impfstoffe gegen Influenza insofern angepasst, dass dieser Bestandteil der Impfung jetzt herausgenommen wird. Und da hat man relativ schnell diese Yamagata-Linie aus dem lebend attenuierten Influenza-Impfstoff entfernt. Da gibt es jetzt nur noch den trivalenten anstatt des bisher verwendeten tetravalenten lebend attenuierten Impfstoffs, weil man im Prinzip Sorge hat, dass das Risiko besteht, dass Koinfektionen zwischen Influenza-Viren, die natürlicherweise zirkulieren, und der Yamagata-Linie letztlich auftreten, die dann zu neuen Reassortanten, neuen Virusvarianten letztlich führen könnte. Und deswegen hat man gesagt, wir nehmen jetzt im Prinzip die Yamagata-Linie aus den lebend attenuierten Impfstoffen raus. Das wird man im Prinzip bei den inaktivierten Influenza-Impfstoffen dann im nächsten Jahr auch so umsetzen.
Damit sie sich auch gar nicht mehr im Menschen vermehren kann als Impfvirus.
Ja, genau.
Nun trifft ja Influenza nicht mehr auf eine seit 30 Jahren naive Bevölkerung, wie 1918, 19, wo Millionen Todesopfer zu beklagen waren. Wie immun sind wir eigentlich? Und vor allen Dingen, wir haben ja 2 oder 3 Jahre Maske getragen. Hat unsere Immunität abgenommen? Wie sinnvoll ist es, sich jetzt wieder gegen Influenza impfen zu lassen? Ist das Risiko höher oder niedriger als vor Corona? Und wer sollte sich vor allen Dingen impfen lassen?
Also zunächst mal waren auch 1918 die Leute nicht Influenza-naiv, weil sie hatten auch vor 1918 ständig saisonale Influenza-Virus-Infektionen gehabt. Und dann ist es eben zum Auftreten einer neuen Influenza-Variante H1N1 damals letztlich gekommen. Und da war dann im Prinzip der Bevölkerungsschutz so schlecht, dass es eben zu dieser Pandemie damals gekommen ist.
Und vor allem die Jungen getroffen hat, ne?
Und damals die Besonderheit, eben wie du richtig sagst, es vor allem die Jungen getroffen hat. Und das ist ein sehr eindrückliches Beispiel, dass die Übertragbarkeit von Viren eine Eigenschaft ist und die Pathogenität für bestimmte Altersgruppen oder generell letztlich eine komplett unabhängige Eigenschaft von Viren ist. Und insofern besteht jetzt das Risiko, gerade wenn neue Varianten auftreten, dass auch wieder hochpathogene, hochgefährliche Erreger letztlich entstehen können. Und das ist auch eine Situation, die wir bei Influenza immer im Hintergrund haben müssen. Im Moment gibt es noch keine neue hochpathogene Variante, die sich effizient von Mensch zu Mensch überträgt.
Okay.
Aber das Risiko besteht immer. Und unabhängig davon, das war deine Frage, wer sollte sich jetzt auch jetzt impfen lassen, besteht natürlich immer das Risiko im zunehmenden Alter, dass man schwere Infektionen durchmacht. Und gerade wenn man eben mehrere Jahre keine Influenza-Infektionen hatte, dann können auch wieder schwere Infektionen, schwere Verläufe letztlich auftreten.
Deshalb impfen lassen.
Und deshalb ab 60 impfen lassen, alle mit Risikofaktoren. Und bei der Influenza ist es eben auch so, dass der Impfstoff letztlich nur über die Saison hält und dann eben auch dieser Schutz auch wieder rasch abfällt, sodass man eben jährlich diese Auffrischimpfungen mit Influenza machen muss.
Ja, und wir im medizinischen Betrieb sind natürlich in ganz besonderer Weise gefragt, weil wir ja auch unsere Patienten schützen müssen. Ich habe immer große Schwierigkeiten, meine Kolleginnen und Kollegen zu motivieren. Ich mache das immer ähnlich wie unser Minister, indem ich mich vor laufender Kamera impfen lasse, um Anregungen zu stiften. Aber die Compliance liegt eher so bei 30, 40, maximal mal 50% in Bereichen wie der Onkologie. Kannst du uns da eine Empfehlung mit auf den Weg geben, was unsere Patienten betrifft und deren Schutz?
Es ist halt einfach nur tragisch, wenn man im Prinzip über Wochen, Monate zum Beispiel eine sehr invasive Tumortherapie durchführt, die Patienten jetzt ihren Tumor eigentlich fast überstanden haben und in dieser Phase dann vom medizinischen Personal dann eine Infektion abbekommen und dann letztlich an ihrer Influenza versterben. Ja.
Und solche Fälle kennst du auch, ne?
Und solche Fälle kenne ich und die gibt es. Und deswegen kann man sich natürlich im Prinzip durch konsequente Hygienemaßnahmen, wie du sagst, eben durch Maske tragen, durch Händedesinfektion, natürlich das Risiko für die Patienten auch klein halten. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es eben auch sehr schwierig, täglich diese Stringenz und diese sich an diese Hygieneregeln dann auch immer zu halten. Ne?
Ich
gehe nochmal schnell zum Patienten.
Ja.
Dann ist halt die A-Maske nicht dabei. Und das Influenza-Virus ist eben auch sehr leicht übertragbar und dementsprechend besteht dann das Risiko. Und das kann man eben durch diese Impfung dann im Prinzip doch deutlich reduzieren.
Also klare Empfehlungen an alle Kolleginnen und Kollegen im medizinischen Personal, lasst euch bitte impfen. Nicht nur, um euch selbst zu schützen, sondern vor allen Dingen, um eure Patienten zu schützen. Jetzt stammen ja die Influenza-Viren eigentlich aus dem Tierreich und haben sich nicht im Menschen entwickelt. Ich glaube, Ursprung waren Vögel, aber es gibt Influenza bei fast allen Tieren. Bestimmte Konstellationen und Varianten. Es gibt's bei Robben, es gibt's bei Walen, muss man sich mal vorstellen, wie die eine Influenza haben und das aus ihrem Blasloch oben raus. Aber insbesondere in der Diskussion sind natürlich Haustiere, also Vögel, da immer wieder Epidemien, die dann zur Schließung von ganzen Betrieben führen. Bei Schweinen, wobei man manchmal den Eindruck hat, die Schweine sind gefährdeter, durch den Bauern angesteckt zu werden, als umgekehrt. Aber inzwischen gibt es ja auch Fälle in Amerika, wo es über die Milch übertragen werden soll. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, also die Nutztiere sind insbesondere ein großes Risiko, letztlich auch für uns Menschen, weil wir eben sehr hohe Bevölkerungspopulationsdichten von Nutztieren haben und dass es den Erreger dann ermöglicht, sich sehr effizient und rasch in diesen Nutztierherden letztlich auszubreiten und sich damit an die Vermehrung in den Nutztieren anzupassen. Und wir erleben im Moment eine Pandemie bei Vögeln mit dem Influenza-Virus H5N1. Mhm. Und in USA ist es jetzt dazu gekommen, dass das H5N1-Virus auf Milchkühe übergesprungen ist und sich durch die Melkmaschinen letztlich in den Kuhherden dort ausbreiten kann. Das Virus wird in großen Mengen mit der Milch ausgeschieden. Und damit kann es über das kontaminierte Melkgeschirr letztlich effizient übertragen werden. In den USA sind über 300 Herden und die Rinderherden und die Kuhherden sind in den USA riesig. Es gibt inzwischen auch 15 Infektionen beim Menschen, die sich vermutlich an den Rindern angesteckt haben oder an den Kühen.
Aber nicht an der Milch, oder?
Pasteurisieren
müsste die doch.
Genau, also wie du sagst, in dem Moment, wo die Milch pasteurisiert ist, ist kein Problem.
Ja,
Bisher scheint es auch nicht zu sein, dass Fleisch letztlich der Tiere größere Mengen an Virus enthält. Denn das könnte über gefrorenes Fleisch natürlich dann auch übertragen werden.
Okay, Burger-Patties.
Genau, was man aber im Prinzip gesehen hat, ist, dass einzelne Katzen, die letztlich Milch geschleckt haben auf den Höfen, letztlich dann tödlich verlaufende H5N1-Infektionen bekommen haben. Also das zeigt einfach das Potenzial dahinter, das dahinter steckt. Und je mehr Kühe sich infizieren, je häufiger der Kontakt jetzt zum Menschen ist, umso größer ist die Gefahr, dass es dann auch ein H5N1-Virus sich entwickelt, das sich effizient von Mensch zu Mensch überträgt. Bisher ist das nicht der Fall. Aber das Risiko besteht eben und deswegen sollte man gerade in Nutztierhaltungen letztlich auch versuchen, die Virusausbreitung effizient zu verhindern.
Und der aktuelle Impfstoff würde gegen H5N1 schützen?
Nein, ganz und gar nicht.
Okay.
Da bräuchten wir im Prinzip einen H5N1-Impfstoff. Im Rahmen der Pandemic Preparedness wird an Impfstoffen letztlich hier gearbeitet. sodass im Falle einer Entwicklung einer Variante, die sich effizient von Mensch zu Mensch überbreitet, man dann auch relativ schnell an einem Impfstoff kommt.
Das sind wirklich neue Entwicklungen und jedes Jahr angepasste Impfstoffe. Da sind wir dran gewöhnt. Wo jetzt ganz viel passiert oder sich eine neue Entwicklung ergeben hat, ist beim respiratorischen Syncytiovirus. Also ein ganz wichtiges Thema für Kinderärzte, für Geburtshelfer und für Hausärzte. Immerhin haben wir in Deutschland 2500 Todesfälle vom RSV-Virus jedes Jahr. Und du hast mir gegenüber erwähnt, dass es da wirkliche Neuerungen und wirklich neue Empfehlungen gibt.
Ja, das ist, geht letztlich auf 20, 30 Jahre intensive Strukturforschung letztlich zurück. Für die Impfung wird quasi ein Hightech-Impfstoff jetzt verwendet, und zwar ein Oberflächenprotein des respiratorischen Syncytialvirus, das in einer ganz bestimmten Konformation eingefroren ist. Und das nennt sich die sogenannte Präfusionskonformation. Mhm. Stell dir vor, du hast auf dem Viruspartikel, sind ja Oberflächenproteine, Eiweiße, die an die Zelle andocken und dann dem Virus das Eindringen in die Zelle ermöglicht. Und jetzt musst du dir die Oberflächenproteine wie eine gespannte Mausefalle vorstellen. Mhm. Und wenn jetzt dieses Virus mit den vielen Mausefallen auf der Oberfläche jetzt auf der Zelle eine Maus erkennt, das ist jetzt ein Eiweiß der Zelle, dann schnappt diese Falle zu und das Virus bohrt sich quasi in die Hülle dieser Zelle ein und damit kann das Virus eindringen. Und da diese Mausefalle so labil und gespannt ist, war es immer schwierig, diese in der richtigen Form wirklich zu produzieren, um damit impfen zu können. Und das hat man jetzt eben stabilisiert, dass diese Mausefalle im aufgespannten Zustand in den Impfstoff letztlich eingebaut werden kann. Und das sind dann die aktiven Impfungen, die wir haben, die wir jetzt für über 75-Jährige für die Impfung generell empfehlen und dann bei Personen mit Vorerkrankungen, die eben auch ein besonderes Risiko für RSV darstellen.
Ja, das ist also kein lebendes Virus. Es ist auch kein totes Virus, sondern ein rekombinantes Protein, mit dem dann geimpft wird, oder?
Genau, du hast es vollkommen richtig gesehen. Das ist ein gentechnisch hergestelltes rekombinantes Protein, was wir aber auch als Totimpfstoff bezeichnen, weil es eben nicht mehr vermehrungsfähig ist.
Und erzeugt das dann eine Immunität oder verhindert es nur das Eindringen des Virus?
Nein, also wenn ich damit impfe, kommt es zur Ausbildung, zur Produktion von Antikörpern, die eben jetzt ganz gezielt auch die Struktur auf der Virusoberfläche letztlich erkennen und damit eben sehr viel effizienter das Eindringen des Virus in die Zelle verhindern als die vorangegangenen Impfstoffkandidaten, die eben sogenannte Postfusionskonformationen aufwiesen, also die zugeschnappte Mausefalle letztlich als Impfstoff verwendet haben.
Und wie sehen die STIKO-Empfehlungen da aus, was Ältere betrifft, was Gefährdete betrifft und vor allen Dingen, was Kinder, Säuglinge oder Schwangere betrifft?
Also die Impfung wird empfohlen für alle über 75-Jährige.
Okay, also nicht 60, sondern 75.
Für 75, also im Unterschied zur Influenza-Impfung. Mhm. Vielleicht noch ein positiver Aspekt. Man hat bei den RSV-Impfstoffen jetzt gesehen, dass die Wirksamkeit für zumindest zwei Saisons anhält. Also ich muss jetzt nicht, wie bei der Influenza, jedes Jahr mich impfen lassen. Wann eine Wiederimpfung erforderlich ist, das kann man jetzt noch nicht absehen. Da gibt es noch nicht genügend Daten. Aber für zwei Jahre reicht es zumindest schon mal aus. Und bei den Schwangeren ist einer der Impfstoffe letztlich zugelassen. Aber es gab mit einem sehr ähnlichen Produkt in der Vergangenheit auch Hinweise auf eine erhöhte Frühgeburtlichkeit, sodass im Moment die STIKO einen anderen Schutzansatz bei kleinen Kindern empfiehlt. Und das ist die Gabe eines monoklonalen Antikörpers. Hm. Viele kennen diese Art von Antikörper ja aus der Krebstherapie, die Checkpoint-Inhibitor-Antikörper. Hier haben wir jetzt ein Beispiel für einen neutralisierenden Antikörper gegen das respiratorische Syncytialvirus, der, wenn er einmal gegeben wird, für 5 Monate letztlich schützt.
Und selbst wenn er der Schwangeren gegeben wird, richtig?
Der würde dir gar nicht der Schwangeren gegeben, sondern dem gibt man dem neugeborenen Säugling. Und dann hat der im Prinzip für 5 Monate einen Schutz. Und um ihn jetzt in der RSV-Saison zu schützen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, muss man unterscheiden, ob die Säuglinge während der RSV-Saison geboren werden. Dann würde man ihm quasi sofort in der Geburtsklinik vor der Entlassung diesen monoklonalen Antikörper geben, der sich übrigens Nirsevimab nennt.
Und den man IM geben kann, den muss man nicht.
Und den man IM geben kann. Und wenn die Kinder dann aber in den Sommermonaten geboren werden, zwischen April und September, da würde man dann beim Kinderarzt den Antikörper vor der Saison, RSV-Saison, dann im Herbst letztlich geben. Okay. Aber alles immer nur in der ersten Saison. Also es geht wirklich nur um die erste Saison der Säuglinge.
Also RSV ist ja einer der häufigsten Gründe, die Notaufnahme unserer Kinderklinik aufzusuchen. Glaubst du, dass die Umsetzung dieser Empfehlung tatsächlich einen Impact hat auf die Notaufnahmen der Kinderkliniken?
Ja, es gibt eine Studie, die zeigt, dass man letztlich die Hälfte aller schweren Atemwegsinfektionen bei den Säuglingen verhindert, unabhängig davon, ob sie durch RSV oder andere Erreger verursacht sind. Und die Erklärung ist schlicht und ergreifend die, dass die RSV-Infektion der überwiegende Grund für eine stationäre Behandlung von Kindern aufgrund von Atemwegsinfektionen in den ersten 1-2 Jahren letztlich ist. Und damit hat man eben dann, glaube ich, schon eine Entlastung in den Kinderkliniken.
Ja.
Sorge bereitet mir allerdings, wenn ich das an der Stelle auch sagen darf, dass natürlich auch eine entsprechende Vergütung letztlich erforderlich ist, um sicherzustellen, dass auch hier entsprechend dann von Kinderärzten die Gabe des Antikörpers auch wirklich erwogen wird.
Okay. Dann hoffen wir mal, dass sich das durchsetzt und dass sich auch eine Finanzierung, weil es betrifft ja unsere Geburtskliniken. Wenn die Kinder im Herbst geboren werden, sollten sie alle laut STIKO diese Injektion kriegen. Wie teuer ist die? Weiß man das schon?
Die Kosten liegen bei ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 320 Euro.
Okay, ja, das ist schon ein Faktor, den man besser auch dann in der DRG abbildet.
Genau, also die Kostenübernahme des Antikörpers selber ist das eine, aber natürlich auch die Aufklärung und Gabe ist natürlich auch etwas, was dann im Prinzip eine Zusatzbelastung letztlich darstellt.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Varizellen-Zoster-Impfung, Gürtelrose. Es gibt doch heute aus internistischer Sicht ganz viele Medikamente. Acyclovir, Famciclovir, Valacyclovir, Privivudin. Man kann doch Zoster-Infektionen behandeln. Hilft das bei Gürtelrose oder warum würdest du und die STIKO sagen, Impfen ist so viel besser?
Die antivirale Therapie beim Zoster kann letztlich nur die Erkrankungsdauer um einige Tage verkürzen, wenn sie innerhalb von 3 Tagen nach Beginn der Symptome letztlich auch gestartet wird. Und häufig schlagen die Patienten im Prinzip einfach später auf. Man ist sich vielleicht auch noch nicht so ganz klar, was es ist. Es dauert, bis das Medikament im Prinzip aus der Apotheke da ist, man sich geholt hat. Da ist eben die wirklich sehr, sehr wirksame Impfung mit dem Varicella-Totimpfstoff die absolut bessere Lösung. Und insbesondere hat die antivirale Therapie, auch wenn sie früh begonnen wird, keinen großen oder ist unklar, ob da wirklich auch die Hauptkomplikation, die postzysterische Neuralgie, also diese stechenden Schmerzen, die dann über Monate anhalten können, ob die wirklich durch die antivirale Therapie verhindert werden kann.
Wie hoch ist denn das Risiko, sich in Zoster einzufangen für über 60-Jährige?
Das Lebenszeitrisiko wird angegeben mit über 30%. Das heißt, jeder, der Varizellen hatte oder sich asymptomatisch mit Varizellen infiziert hatte,
das sind ja fast alle,
was in unserer Generation praktisch alle sind,
ja,
hat ein 30-prozentiges Risiko, ein Zoster zu entwickeln.
Also unbedingt machen.
Unbedingt machen. Es ist klar, der Impfstoff ist ein bisschen reaktogen. Also wenn man das Freitagnachmittag macht, wenn man in der Arbeit fit sein will, ist das eine Möglichkeit. Der Impfstoff muss zweimal gegeben werden im Abstand von 2 Monaten und macht dann über, ist nachgewiesen, über 8 Jahre einen Schutz.
Okay, mindestens.
Also das lohnt sich im Prinzip auf jeden Fall. Und das wäre für mich im Prinzip die erste Impfung, die ich als 60-Jähriger im Prinzip dann nehmen würde.
Sehr gut, sehr klare Empfehlung. Und mit 60 geht's los, da sollte man es dann machen, laut STIKO.
Ja.
Eine allerletzte Frage ist vielleicht ein bisschen exotisch. Denguefieber steckt man sich an, wenn man in Afrika ist und in vielen anderen Ländern. Das breitet sich weltweit aus. Die erste Infektion verläuft wie eine Grippe, ist nicht so schlimm. Aber die zweite kann natürlich, wenn man sich reinfiziert, zu erheblichen Gefäßkomplikationen und anderem führen. Da gibt's jetzt auch was Neues.
Ja, es gibt einen neuen Impfstoff, Qdenga, der letztlich jetzt auch wieder ein lebend attenuierter Impfstoff ist, der alle 4 Dengue-Virus-Subtypen letztlich vereint. Allerdings wird der von der STIKO nur für Leute empfohlen, die in Endemiegebieten, Risikogebieten letztlich dauerhaft wohnen oder solche, die schon anamnestisch eine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben. Und Dengue-Naive, die noch keine Dengue-Virus-Erkrankung durchgemacht haben, dafür gibt es keine Impfempfehlung, weil man nicht ausschließen kann, dass es eben zu diesem Verstärkung der Erkrankung bei Durchbruchsinfektionen jetzt in dem Kontext kommt. Und mechanistisch liegt es daran, dass es eben Antikörper gegen Dengue-Viren gibt, die Aufnahme der Erreger letztlich verstärken kann in Monozyten, Makrophagen. Und das führt dann kann dann zu einem verstärkten Krankheitsverlauf führen.
Also nicht der Urlaub in Kenia und auch nicht der Urlaub in Sri Lanka, sondern bei längeren Aufenthalten in diesen Ländern sollte man das empfehlen.
Absolut.
Lieber Klaus, das waren wirklich spannende Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich damit, dass du uns mit deinem Fachwissen wirklich reicher machen konntest. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, Sie haben sehr klare Empfehlungen gekriegt. Erstens, was Sie selber im Herbst machen sollten oder wenn Sie über 60 sind, in Bezug auf Ihren Impfstatus und vor allen Dingen, was Sie Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen können. Ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen aus diesem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit einem Thema, da geht's um Niere, wird auch sehr spannend. Und wenn Sie das, was Sie hier über Impfungen gehört haben, nochmal nachlesen wollen, dazu kommt auch aus dem Springer Verlag in der Inneren Medizin ein Heft raus, wo alles zu Impfungen nochmal zusammengefasst wird. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.